22 Runden sind gespielt in der Super League. Der FC Basel suspendiert seinen Captain Valentin Stocco genauso, dass wir in diesem Podcast in einen saudummen Rang reinkommen. Young Boys werden endlich in ganz Europa gefürchtet, nur nicht in Luzern. Der Fabio Grosso ist immer noch Trainer vom FC Sion, also zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und wir fragen uns, kann der Christian Gross glücklich sein, dass er auf Schalke freigestellt worden ist, bevor der Abstieg auch rechnerisch feststeht? Hätte man als IB lieber tolle Spieler oder eine tolle Mannschaft? Verliert man als Sion-Fan lieber mit einer viel zu teuren oder einfach mit einer viel zu schlechten Mannschaft? Und kann der Auftritt von Bernhard Burgner im Fernsehen die Basler Volksseele über die verpasste Fasnacht hinweg trösten? Und damit herzlich willkommen bei der dritten Halbzeit, einem Fußball-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Barry White, Florian Ratz, und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wie ich finde. Aus dem Wallis meldet sich wieder einmal der Eismeister Samuel Burgner. Samuel, du hättest ja heute am liebsten am 5.30 schon aufgenommen. Wir sind jetzt schon ein bisschen früher und darum noch besser vorbereitet als normalerweise für eine Sendung. Was ist denn so Wichtiges los im Wallis, jetzt wo eigentlich alle Terrassen zu sind?
Ja, ihr drei seid ja vollbeschäftigte Journalisten, das heisst, ihr steht vor der Elfen gar nicht auf. Ich andererseits muss meinen Tag organisieren und werde halt wie beschnitten, wenn das am Mittag stattfindet. Ja, es ist einfach sehr viel los.
Es ist einfach sehr viel los. Also ich würde sagen, deine Ausführungen sind etwa so konkret wie die von Bernhard Burgner auf Blue. Dann sitzt in Zürich der Thomas Schifferle. Thomas, was mich interessiert, du hast deine zwei Katzenkörbchen dabei gehabt im Köpfknaller. Wie hat das funktioniert im letzten Grund mit zwei Katzen? Sind die auch auf dem Spielfeld gesehen, aber so klein, dass man sie nicht gesehen hat?
Nein, ich habe dann schon einmal gescheiter geworden und in mich gegangen und habe Büsi daheim gelassen.
Und bist ganz allein gegangen und bist allein erwärmt worden?
Selbstverständlich.
Und in Bern knapp, also so eine kurz auf Durchgang in Bern, sitzt Dominik Wiemann, oder? Nach Leverkusen geht es jetzt auf Amsterdam. Also diesmal ist doch die Stadt. Geht auch etwas her in der Europa League, was mich aber wirklich interessiert. IB hat ja müssen auf den Medienchef zurückgreifen, um ein Bier zu finden. Hast du selber eins gefunden oder hast du den Medienchef von der Berner Zeitung gefragt, ob er für dich ein Bier befindet?
Genau, ja, wir haben es liefern von Bern aus. Nein, also im Hotel, es hatte eine Hotelbar und die war durchaus offen gewesen, und jetzt hat für ein Feierabendbier rund etwa um Mitternacht hat's nicht gelangt, ja.
Also die Aufgabe war gar nicht so schwierig gewesen, vom Albi Studemann in dem Fall?
Ja, ich weiß es nicht. Ich war im gleichen Hotel wie IB. Ich weiß es nicht. Also laut dem Lustenberger, der ja, das hat gesagt, dass ob die Hotelbar sei zu, ich weiß nicht, ob es bei ihrem Hotel so ist, bei uns war es zumindest offen gewesen.
Gut, und dann lasst uns doch einsteigen und wir steigen ein mit einem Ausstieg. Christian Gross geht jetzt doch nicht als der Trainer ein, der mit Schalke 04 abgestiegen ist, sondern höchstens irgendwie als ein 20. von all diesen Trainern, die mit Schalke 04 abgestiegen sind.
Ich denke, dass wenn Konflikte da sind, dass man die austragen muss, selbstverständlich ansprechen muss, austragen muss, aber auf eben die richtige Art und nicht völlig überraschend, dass da etwas in den Medien steht, das ich nicht unbedingt nachvollziehen kann. Ich habe die Spieler nicht zur Rede gestellt. Ich habe ihnen nur gesagt, grundsätzlich, wie ich das sehe, wenn sie ein Problem hätten mit mir, dass sie grundsätzlich auf mich zukommen müssen und dass wir das eben gemeinsam dann anschauen und offen und direkt ansprechen.
Ja, ich glaube, offen und direkt wird auf Schalke schon länger nicht mehr diskutiert. Thomas, du hast ja gestern Christian Gross den gerade noch am Ohr gehabt. Hat er dort den Koffer schon gepackt gehabt, der eine, den er mitgenommen hat?
Nein, er geht jetzt heute oder morgen, also am Montag oder Dienstag, kommt er zurück in die Schweiz. Und es gibt ja ein Bild von ihm, wie er von seinem Hotel, das er hatte, gerade neben dem Trainingsgelände, mit zwei Taschen zu seinem Auto läuft. Dabei war es ein sehr gebücktes Laufen gewesen. Also man hat, wenn man jetzt etwas hat wollen interpretieren in den Bildern, hätte man können denken, ja, das ist ein knickter Mann, weil er ist auch sehr, sehr enttäuscht gewesen über die ganze Entwicklung, weil er nach wie vor überzeugt ist, dass er mit dieser Mannschaft etwas könnte entwickeln. Woher also der Optimismus nimmt, das übersteigt ganz leicht meine Fantasie, muss ich sagen. Aber du kennst ihn ja auch, Florian. Er ist einer, der nicht so schnell aufgibt. Und wenn man dann ihn zum Aufgeben zwingt, dann trifft ihn das natürlich sehr tief.
Ich habe die Chance gehabt, an so einem Videocall dabei zu sein, drei Wochen. Mit anderen Schweizer Journalisten. Und ich bin dort reingegangen mit ganzen Haufen so Fragen, warum macht er das? Hat er das wirklich nötig? Ist das ein bisschen traurig, wenn man es irgendwie nicht geniessen kann, wenn man eigentlich pensioniert wäre und so? Und dort in diesem Videocall hat er mir so, bin ich richtig ein bisschen froh gewesen, weil ich dachte, das scheint ihm einfach offensichtlich Spass zu machen, braucht das irgendwie, aber das ist ja okay, wir alle haben ja irgendetwas, was wir brauchen. Wo macht, dass wir uns lebendig fühlen. Und dort hat er mich so die Mischung gehabt zwischen Machtmensch und Charmeur, wo er in Basel, in Bern wahrscheinlich ein bisschen weniger, Dominik, oder, ausgespielt hat. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, also vielleicht steigt er halt ab, aber es macht ihm wenigstens noch Spass. Aber jetzt hat es ihm halt dann vielleicht am Schluss doch wirklich keinen Spass mehr gemacht. Dominik, du auf dem Berner Höhenflug, wie hast du den Absturz auf Schalke gesehen?
Gut, ich meine, das Einzige, was er nicht geschafft hat, ist, dass er den Umschwung hat gebracht. Ich meine, es ist einfach mehr oder weniger im gleichen Stil weitergegangen wie vorher. Und man sagt ja immer, wir verstehen ja nicht, dass er sich das noch einmal hat angetan, aber ich finde, das muss er immer selber wissen. Also abgesehen davon, dass er jetzt noch einmal sicher nicht so schlecht hat verdient, aber ich glaube, das ist gar nicht mal das Wichtigste für ihn in dieser Sache. Ich meine, wenn er mit seinem Bild in der Öffentlichkeit im Reinen ist, wenn er zufrieden ist mit seiner Karriere, ja, warum soll er das Himmelfahrtskommando nicht versuchen zu übernehmen und irgendwie das Wunder zu arbeiten, das ist ihm jetzt nicht gelungen. Aber ich meine, vielleicht hat jetzt sein Ruf noch einmal gelitten in der Öffentlichkeit, aber wenn er mit dem kann leben kann, dann ist das ja gut.
Ich habe ihm gestern gesagt, los Christian, ich hätte alle Häuser, die ich nicht habe, hätte ich gewettet, dass du das nicht machst, wo du das Angebot bekommen hast Ende letztes Jahr. Und dann war er leicht überrascht gewesen. Und dann wollte er wissen, ja, wieso. Und dann sage ich, du kannst doch nur verlieren. Also das ist jetzt ein Engagement, wo du nur kannst verlieren, weil der Club ist so in sich kaputt. Und da stimmt so vieles nicht. Und wenn eine Mannschaft schon 3 Trainer hatte und du bist dann der 4. Trainer und du gewinnst von etwa 50 Matches einen, also dann stimmt unheimlich vieles nicht. Und dass er sich das angetan hat, ich verwundere mich nach wie vor. Also natürlich, er hat ja, als er letzten Mai uns ein grosses Interview gegeben, wo er Bilanz gezogen hat zu seinem quasi 65. Geburtstag oder nach dem 65. Dort hat er ja eigentlich abgeschlossen mit der Trainerkarriere. Man hat sich einfach ein Hintertürchen offen gelassen. Also etwas, das ihn reizt. Und offenbar muss ihn gereizt haben, dass er der ist, der das Schalke noch retten kann. Etwas anderes kann es. Und die Bundesliga hat vielleicht noch etwas Unerfülltes mit der Bundesliga, nachdem es in Stuttgart dort auch ein bisschen abrupt zu Ende gegangen ist. Das kann alles sein, aber... Ja, ich weiß nicht, ob er wirklich richtig gut beraten war, das zu machen.
Aber wieso nicht, Thomas? Ich meine, er hat ja nicht viel zu verlieren gehabt. Ich meine, wenn man irgendwann auf seine Karriere in 5-10 Jahren zurück schaut, ich meine, all seine Erfolge, vor allem die mit dem FC Basel, die wird man ihm nicht nehmen können. Und logischerweise hat jetzt das Intermezzo bei Schalke, es sieht nicht gut aus, aber schlussendlich muss er ja damit können leben. Und ich meine, er hat sich jetzt da irgendwie auch eine Karriere damit ruiniert. Er hat eigentlich wirklich nur gewinnen in dem, dass er es unmöglich hat geschafft und das hat er jetzt halt echt nicht geschafft.
Samuel?
Ich finde als allererstes interessant, dass nach dem Maurizio Iacobacci ein weiterer Trainer beim Thomas quasi auf der Couch sitzt, Verdu, und da quasi eine Beratung gratis bekommt. Das ist schon mal ein interessanter Nebeneffekt vom Ganzen. Zum Gross finde ich, und das nimmt jetzt für mich in Anspruch, dass ich im allerersten Interview, das er auf ARD gegeben hat, das Gefühl hatte, dass das überhaupt nicht gut kommt. Wenn man die Interview jetzt auch über die vergangenen Wochen gesehen hat, hat man einen Mensch gesehen, am Christian Gross, der eine sehr komische Langsamkeit hatte, plötzlich, weil das hochdeutsche Reden nicht mehr gewohnt ist, wo nachher nachweislich Probleme hatte mit Namen. Und wenn man sich vorstellt, Christian Gross hat im letzten Jahr oder ein bisschen länger quasi eine Art Remitendasein im Bündnerland gefeiert und klar hat die Bundesliga wahrscheinlich unsere Ferne verfolgt, aber wie die Spieler jetzt genau heissen, Harit und Pentaleb und so weiter, das ist einem wahrscheinlich einfach zu wenig geläufig. Und da von 0 auf 100 einzusteigen, im wahrscheinlich grössten Chaos-Club von Europa, wenn nicht von der Welt, in einer Gemütsverfassung, die jetzt einfach eher low-level ist gewesen, und spazieren und lesen und geniessen, da in einem Niveau einzusteigen, wo man unter so krassem Druck ist, medial vom Club, von den Fans, von den Spielern, das ist eine wahnsinnig schwierige Sache. Er hat die Aufgabe angenommen, weil es natürlich einfach auch in diesem Alter nochmal once of a lifetime ist. Also, wenn jemand so kommt, dann musst du das annehmen. Das ist für mich sonnenklar. Und das suchen wir doch alle irgendwo die Herausforderung nochmal, obwohl dass man meint, es ist schon alles vorbei. Und,
wie alt bist du, Samuel?
Ich denke,
34. Nein, aber das ist ja...
Also der Wallis Boot ist once in a lifetime mit 34, letzte Chance.
Nein, Schalke ist ja schon nochmal das Niveau, drüber. Aber ich finde, also keine Sekunde überlegen, dass wenn Schalke kommt, dass man das annimmt, ob man etwas kann verlieren oder etwas kann gewinnen, ist doch völlig egal. Das ist einfach nochmal ein wahnsinnig tolles Abenteuer. Mit einer gewissen Absturzgefahr, dann ist er abgestürzt und inwiefern das der Ruf leidet, er leidet wahrscheinlich nicht wegen konkreter Entlassung, das ist ja irgendwo durch erwartbar gewesen. Ich glaube, er leidet mehr wegen den Auftritten, weil die sind nicht gut gewesen. Kommunikativ, im Hochdeutschen, ich muss mich erinnern an Namen. Ja, er Gross hat keine gute Fassung gemacht, muss man sagen.
Also, weil er jetzt einmal zwei Namen versprochen hat, das finde ich jetzt also nicht so ein wahnsinniges Drama. Also ich habe am Samstagnachmittag bei Sky den Dietmar Hamann gehört, wo von alten Trainern erzählt hat, die er hatte, die grosse Namen hatten, Rehagel, Trapattoni. Und die haben also auch zwischendrin die Namen verwechselt. So viel zu dem Thema. Also das ist jetzt nicht so ein wahnsinniges Drama, muss ich sagen. Und er hat sich ja auch dafür entschuldigt und hat gesagt, es sei ein Fehler, es sei zu wenig gut vorbereitet gewesen. Also jetzt ihm das um den Kopf herumzuhauen, finde ich jetzt ein bisschen,
Ich habe es überhaupt nicht um den Kopf. Ich sage, er kommt aus dem quasi Rentner da sein, in Anführungszeichen, von 0 auf 100 in der Bundesliga-Betrieb, wo ja wahnsinnig irre ist. Und das Ding ist halt einfach, du musst unheuer parat sein, für so etwas zu schaffen. Es ist ja auch kein Zufall, dass gerade in der Bundesliga das sogenannte Trainerkarussell seit Jahrzehnten dreht. Und warum das immer wieder auf die gleichen Leute zurückgreift, ist, weil die Leute halt einfach parat sind. Die dienen halt auch noch, wenn sie arbeitslos sind, am Sonntagmorgen zwei Weizenbier rein und schauen den Doppelpass und wissen halt, welcher Spieler ist wo und wie funktioniert er.
Jetzt habe ich aber eine Frage, bei welchen Trainer in Deutschland hockst du am Sonntagmorgen auf der Couch, damit du weißt, dass sie die Weizenbier trinken zum Doppelpass?
Lass uns doch den Christian Gross wieder zurück ins Eremitendasein im Oberengadin. Ich weiss nicht, sag mal, wenn du das letzte Mal im Oberengadin gewesen bist und vielleicht ist es während dem Shutdown auch ein bisschen eremitischer gesehen als sonst.
Es gibt ja ausser der FC Schlarinja, gibt es ein paar Kümmer bis da oben.
Gut, SASV ist natürlich der absolute Nabel von der Welt, gell, Samuel?
Ich bin auch nicht Schalke-Trainer.
Gut, also, aber falsche Namen ist eigentlich eine gute Überleitung, weil die Young Boys in Europa sich einen Namen machen. Und das tönt dann zum Beispiel so wie in den Tagesthemen.
Bayer Leverkusen verlor gegen Young Boys Berlin auch mit 0-2. Young Boys Berlin.
Das ist so gut. Young Boys Berlin ist so gut. Und der Moderator am Spielfeldrand, der nach dem Spiel der Fabian Lustenberger interviewt hat, hat irgendwas geschwafelt von Young Boys Sport. Und es ist so offensichtlich, dass IB jetzt sich wirklich den Namen muss verdienen quasi. Das ist jetzt so der erste Schritt gewesen, quasi in Emanzipation. Ist dann da sie als Schweizer Kleinklub und jetzt ist man doch in dem Europa irgendwo angekommen und Jetzt ist zu hoffen, dass gerade die deutschen Medien den Namen
gut, ich meine, Berlin richtig. Und Bern haben ja auch beides ein Bär im Wappen. Von dem her kann das ja schon mal passieren.
Aber weißt du, wahrscheinlich sind das die Journalisten, die den Namen falsch ausgesprochen haben von einem Fußballclub, der sich möglicherweise amüsiert haben, wenn der Christian grossen Namen verwechselt hat in Schalke.
Das war jetzt eine gute Einwand, Thomas.
Lasst uns doch IB abfeiern. IB hat gerade dann geschaut, als ich meine Augen langsam wieder geöffnet habe. Ich bin letzte Woche flach gelegen, gerade direkt nach dem Podcast. Und ich habe richtig Freude gehabt, weil wir haben am Montag ja darüber geredet, wie ein Club erwachsen werden kann, oder? Dominik. Und also ich glaube es nicht im Podcast, sondern es ist immer noch alles ein bisschen verwirrt in meinem Kopf, sondern ich glaube es in der Fußballsitzung. Und ich habe das Gefühl gehabt, das ist so eine Chance, der Match ist eine Chance, um als Club erwachsen zu werden. Und genau so hat IB geshootet, also wahnsinnig gezielt, genau so, wie man auf europäischem Niveau muss shooten. Hast du schon mal mehr Spass gemacht, um in die Tasten zu hauen, als bei diesem Match, Dominik?
Ja gut, der Match war um 9 Uhr, der macht es per se nicht so Spass, weil irgendwie der Match war um 5 vor 11 Uhr fertig und der erste Redaktionsschluss musste ich beachten, ist der vom Tag gewesen, und der ist irgendwie, um 11 Uhr hat der Text auf der Redaktion sein, von dem her... Ihr wisst es ja selber, die sind nicht hennen, spassig. Aber sonst ist es natürlich, also es hat schon andere, es hat natürlich glanzvollere Auftritte gegeben, mit viel mehr Goal und so weiter, aber ich glaube, von all diesen Matchen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, ist das sicher mit der abgeklärteste, reifeste gewesen. Ich meine, wenn man sieht, was da für einen Gegner auf dem Platz war, also es hat wirklich... Sie haben von Anfang an einen Plan gehabt, haben auch umgesetzt. Sie haben überhaupt nie verloren gewirkt. Gegen den Gegner, der ja müssen kommen, der musste Goal schiessen, der natürlich auch offensive Power hat. Und ja, es war echt wirklich extrem reife Arbeit gewesen. Und das habe ich wirklich beeindruckend gefunden.
Also es ist tatsächlich krass gewesen. Und das Stichwort, das du angesprochen hast, Dominik, mit Plan haben. Es hat mich offensichtlich gerücht. Ich mag mich lange nicht mehr erinnern, wo eine Schweizer Mannschaft so extrem geschlossen hat gespielt und als Team so in sich funktioniert hat. Jedes Glied von der Kette quasi ist ineinander verkeilt gewesen und das ist also absolut organisch gewesen. Es ist wirklich sehr beeindruckend gewesen. Und es ist auch lustig. Der FC Basel hat ja damals mit einem grossen internationalen Erfolgen wie so ein bisschen anders funktioniert. Es hat eine gute Mannschaft gewesen, aber die haben immer über so Spieler funktioniert, wo man damals eine Weltkarriere vorausgesagt hat und solche, die sie tatsächlich erreicht haben, also Mohamed Salah und dem anderen Fall eben Shaqiri, Dragovic, Xhaka und so weiter. Aber es hat dann Teams auch jeweils so Leute gegeben, die man nie so genau gewusst hat. Ja, Cabral zum Beispiel damals, ist ja Kai, ist ja damals nicht Nationalspieler gewesen. Also man hat immer das Gefühl, das Gefälle ist so ein bisschen grösser als jetzt bei den Young Boys. Und Young Boys, also ist irgendwie jeder Spieler einfach auf einem Level. Und wiederum vermüht jetzt mal, da kann ich mich auch irren. Ich glaube, dass keiner von diesen Young Boys-Spielern irgendwo eine sehr grosse internationale Karriere wird machen. Da hat keiner irgendwie einen Wahnsinnssprung noch vor sich, wage ich jetzt mal zu behaupten. Aber in sich ist das hervorragend gewesen.
Und sie haben trotzdem einen riesen Goalie-Fehler gebraucht, um ein Goal zu machen.
Der Thomas, mit der positiven Wendung zu
gut,
allem.
Gut, aber also, weißt du, sie sind ja bis dann, also logisch, sagt, ich meine, der Fehler, der kommt für Leverkusen wirklich zum dümmsten Zeitpunkt, muss ich sagen, ist sicher ein sehr wichtiges Goal gewesen, aber über den ganzen Match gesehen, sie sind ja wirklich in 3 von 4 Halbzeiten, sie sind jetzt wirklich echt besser gewesen als Leverkusen. Ich meine, sie haben in der ersten Halbzeit in Bern haben sie es auseinandergenommen, 3-0 zur Pause, ich meine, das ist schon eindrücklich. Und er ist eigentlich, eine verrückte zweite Halbzeit gehabt, und er ist eigentlich, das habe ich eben auch noch beeindruckend gefunden, in ihrem Auftritt, er war so ganz anders gewesen als im Hinspiel, im Rückspiel. Dort ist eigentlich auch in der ersten Halbzeit, haben sie eigentlich mehr oder weniger alles unter Kontrolle. Sie schiessen kein Goal, aber es war eine gute Leistung. Und dann profitieren sie natürlich in der zweiten Halbzeit von diesem Fehler, aber sie auch dort mögen entgegenhalten. Und ich bin natürlich nicht ganz bei dir, Samuel. Also die Frage ist, was ist eine internationale Karriere? Aber sie haben natürlich schon ein paar Spieler, wo man sicher kann in der Bundesliga sehen, wo jetzt nicht gerade den Weg werden gehen vom Salah, aber von dieser Mannschaft, von dieser ersten Elf, sehe ich fast mehr oder weniger fast jede in der Bundesliga. Und dann gibt es den Cäsiger, wo natürlich vom Thomas natürlich schon oft gescholten worden ist an dieser Stelle, aber wo natürlich auch exemplarisch ist für den Weg, der Eibe geht. Oder? Der ist dann von GC gekommen, vom Absteiger, und hat schon gerade am Anfang relativ viel müssen spielen in Bern und hat dort zum Teil auch nicht gut ausgesehen, was du natürlich auch hast genüsslich erwähnt gehabt, Thomas, aber er hat natürlich eine Riesenentwicklung gemacht, er ist glaube ich 22, man geht davon aus, dass ein Innenverteidiger, der ist so auf dem Höhepunkt von seinem Schaffen, ist der jeweils erst so mit ab 5, 26, weil das ist eine Position, wo man ein bisschen mehr Erfahrung braucht, und ich meine, er hat fantastische Anlagen, er ist körperlich stark, er kann auch einen Ball spielen. Also auf ihn sehen natürlich der unter anderem schon noch ein bisschen weitergehen als Bern.
Und am Schluss wird der Trainer der grosse Profiteur sein?
Ja, wahrscheinlich ist er der Einzige, der eine grosse Karriere macht.
Das würde ich jetzt mal noch nicht behaupten, zu wagen behaupten, muss ich sagen. Also da bin ich jetzt weniger skeptisch wie der Samuel. Es hat sicher ein, zwei, die eine rechte Karriere machen können im Ausland. Ich meine, auch im Ausland brauchst du eine gewisse Anlaufzeit. Wenn ich den Djibril so anschaue, wo sehr lange gebraucht hat, bis er sich in Frankfurt durchgesetzt hat, im zweiten Anlauf in der Bundesliga, nachdem der erste verfrüht war in Mönchengladbach und schon gescheitert ist. Und jetzt ist er ein sehr bestandener Spieler in einer sehr gute Mannschaft. Es hat halt einfach auch immer mit dem Trainer zu tun. Setzt ein Trainer konsequent auf den Spieler, ob jetzt das ein Schweizer ist oder ich weiß nicht was. Und weil du den Dragovic mal erwähnt hast, Samuel, ich meine, ich habe den Dragovic gegen Leverkusen, gegen IB auch gesehen gehabt, vor allem die erste Halbzeit in Bern. Und da muss ich sagen, also, der hätte ich dann lieber mit den Innenverteidigern von IB gespielt, wieder mit dem Dragovic und dem Tah.
Da gehe ich mit dir absolut einig. Ich sage nur, damals sind das Leute, wo man einfach gesagt hat, okay, die werden sicher eine grosse Karriere machen. Und bei den anderen drei, wo ich gesagt habe, Salah ist klar, Shaqiri hat immerhin viele Titel im Palmarès und Xhaka ist Captain gewesen oder immer noch von Arsenal. Ich sage, es ist dann nochmal ein höherer Step als
Frankfurt. Das sind außerordentliche Talente. Ich meine, solche gibt es momentan bei IBE tatsächlich nicht. Ich meine, solche gibt es im letzten Jahrzehnt im Schweizer Fußball nie gegeben. Das sind einfach die drei grössten Talente, oder? Das ist einfach so. Aber ich meine, mit dem muss man sie auch nicht vergleichen, oder?
Aber was mir wirklich sehr gefallen hat, ist die Möglichkeit, die immer über dem Spiel von IBE gegangen ist. Also auch wenn sie mal unter Druck gewesen sind, auch wenn sie mal ein paar einfache Ballverluste gehabt haben vor dem eigenen 16er, wo dann der Seoane auch sehr schön ins Mikrofon brüllt hat. Ich glaube, es mal, ich weiß nicht, wer der Ball versprungen ist. Ist es Lauper gewesen? Ich weiß es nicht. Dass man immer gespürt hat, sobald sie den Ball haben, es könnte jetzt gegen Führen etwas gehen. Also sie suchen die Tiefe, sie probieren kurz den Ball im Zentrum zu halten und dann geht es schnell gegen Führen. Und das ist ja etwas, wo der Gegner eben dann halt auch nicht wirklich sich nur aufs Druckaufbauen kann konzentrieren, oder? Also das merkt ja der Gegner auch. Wir müssen immer wach sein, wir müssen immer aufpassen. Und ob es dann ein Goalie-Fehler ist, der einem das Goal bringt oder nicht, ist eigentlich schnurzpiep egal. Wichtig ist, dass man dann den Ball reinmacht und die Chance nutzt. Also mir hat das wirklich gefallen.
Vielleicht ist halt der Samuel unter dem Eindruck, dass das damals Basel in der Champions League war und dass jetzt IBE erst in der Europa League ist. Das macht vielleicht noch einen Unterschied bei der Bewertung. Also er jetzt da vielleicht ein bisschen, wenn es um die Individualität geht, weniger euphorisch ist. Und ich bin jetzt extrem gespannt, wie sich das IBE präsentiert in der nächsten Runde. Ich meine, sie sind jetzt erst im Achtel, nein, was sind sie jetzt? Im
Achtelfinal.
Ja. Erst im Achtelfinal, oder? Bin ich gespannt gegen einen sehr spielstarken Gegner wie Ajax Amsterdam. Also das wird ein enorm interessanter Bewährungstest geben für die Mannschaft.
Also jetzt bist du ein bisschen skeptisch gespannt. Das letzte Mal hast du, glaube ich, gesagt, du bist gespannt, wie das ausgeht in diesen zwei Spielen gegen Leverkusen. Und ich glaube, das war eine positive Gespanntheit gewesen. Wie hat es nämlich auch jemand geschrieben? Hä?
Habe ich skeptisch gespannt gesagt?
Ja,
skeptisch.
Nein, ich würde sagen, heute hat es mich jetzt eher skeptisch gespannt gedunkt. Und das letzte Mal ist die Spannung, glaube ich, daraus gekommen, dass du tatsächlich das Gefühl hast, dass sie etwas reissen könnten. Was hat man
ja, weil ich überzeugt bin, dass sie gute Chancen haben gegen ein Leverkusen, wo die Formkurve abwärts geht. Ganz einfach.
Genau. Weil der Michael hat mir nämlich geschrieben, dass du das so gesehen hast. Und er hat es anders verstanden. Er hat verstanden, du fändest Eibe gar nicht so gut. Aber ich glaube,
dann hat er mich falsch verstanden. Ich meine, Eibe wird an dieser Stelle, ich glaube, genug gelobt. Und ich bin dort wirklich, ich habe ihnen viel zutrauen gegen Leverkusen. Und ich wiederhole es nochmal, weil Leverkusen halt einfach auf eine Abwärtstendenz ist.
Und dann hat mir das Serge noch geschrieben, Dominik, was ist mit Mumi Gamalö los? Entschuldigung.
Ja, das fragen sich auch ein paar Leute. Also er hat für mich im Jahr 2020 hat er viel zu viel gespielt gehabt, oder? Weil man irgendwie auf dieser Position irgendwie auch nicht den grossen Konkurrenzkampf hat, oder? Also es ist offensichtlich, dass Silvana in den wichtigen Spielen vertraut er dem Suleimani nicht mehr, oder? Wenn es darum geht, eben auch mal zu verteidigen und so weiter. Der Suleimani spielt in Luzern, aber er spielt nicht in Leverkusen, oder? Dann ist noch der Spielmann, für ihn gibt mehr oder weniger das Gleiche. Gut, momentan kommt er nicht nur rein. Das wird sich vielleicht auch ändern, aber er hat eigentlich also nicht einen grossen Konkurrenzkampf, oder? Er hat seinen Platz sicher. Er hat dazu sehr viel gespielt, das hat sich bei ihm auch negativ ausgewirkt. Und es kommt sicher auch noch ein bisschen eine persönliche Ebene dazu. Ich meine, ich glaube, er hat vor der Corona-Pandemie hat er irgendwie seinen Sohn das letzte Mal gesehen. Dann hat er mehr oder weniger 9 Monate nicht gesehen. Jetzt hat er über Weihnachten den Club zurück nach Kamerun reisen lassen. Und ja, ich meine, jetzt ist er wieder weg von seiner Familie. Das ist schon mal nicht so einfach. Und dann hat er ja dann auch noch, hat er sich auch noch angesteckt mit Corona. Er scheint schon zu fit zu sein, aber das kann ja irgendwie auch gewisse Auswirkungen haben. Ich glaube, bei ihm kommt momentan vieles zusammen und es ist so. Also er ist einer von diesen Spielern, der in diesem Höhenflug seine Leistungen nicht einbringen kann.
Wenn ich vielleicht noch etwas darf sagen zu dem, was der Thomas gesagt hat, dass er skeptisch ist vor dem Ajax-Spiel. Ich bin auch sehr skeptisch und das eben aus dem Grund, oder quasi weiterführend von dem, was ich vorher erzählt habe, dass die IB-Spieler sich einfach alle auf einem gewissen Level bewegen und sehr geschlossen sind. Aber wenn du auf Gegner triffst, wie Ajax Amsterdam, dann bräuchst du eben vielleicht in einem gewissen Moment Spieler wie Salah, Shaqiri, Xhaka und so weiter, dass der über eine einzelne Aktion irgendetwas kann gelingen. Also ich erinnere mich an Salah gegen Chelsea, glaube ich, an die unglaublichen Match von Shaqiri gegen Manchester und so Sachen. Das ist halt, weil ein Individuum aus der Mannschaft ausbricht und einfach ein Sonderöffnung vorbringt, Kreative. Und das traue ich mir nicht zu. Und allein über die mannschaftliche Geschlossenheit, über die physische Stärke, über die Erfahrung im Zusammenspiel, die man jetzt hat, wird es dann irgendwann nicht mehr länger. Und das kann schon gegen Ajax der Fall sein.
Gut, also ich meine, Basel ist ja zum Beispiel jetzt letztes Jahr auch gegen Frankfurt weitergekommen mit diesem Hinspiel, mit diesem klaren Resultat, und Basel hat auch nicht mehr die Spieler. Also logischerweise sind sie wieder der Aussenseiter, aber erstens glaube ich, fühlen sie sich relativ wohl noch in dieser Rolle. Sie können eben ihr Spiel auch anpassen. Und ja, Ajax, es läuft. Also das ist das Gegenteil zu Leverkusen. Die sind in einem guten Lauf. Aber in der Europa League können sie ihren Top-Transfer unter anderem der Haller. Der kann nicht spielen, weil sie ihn vergessen zu melden, was sie ihn im Winter geholt haben. Sie sind natürlich als Aussenseiter, aber ich traue dieser Mannschaft jetzt so nach diesen 12 Dritten gegen Leverkusen, wie ich sage, sehen. Und sie sind wirklich aktuell in einer sehr guten Verfassung. Traue ihnen durchaus etwas zu.
Gut, also wir werden es sehen. Wir machen den grösstmöglichen Bruch und gehen...
Auf Basel, oder was?
Hallo? Nein, und gehen doch in Abstiegskampf. Ist der FCB auch schon dabei?
Du hast ja vorher gesagt, in der Sitzung, dass der Abstiegskampf war bei Platz 2, ja.
Ja, das ist so. Aber Samuel, im Wallis... Haben das noch nicht mitbekommen, dass auch der Barrageplatz schwierig sein kann? Und jetzt geht es ja schon fast noch tiefer runter.
Ja, es war sehr schwer. Also der Sonntag gestern, ich meine, ich habe den Kai vor 2 Wochen agiert wegen seiner Freizeitgestaltung und ich bin dann gestern ins Tourbillon und haben mir den Match zu Gemüte geführt und haben nachher später noch den Blue-Heimspieltag mit dem Bernhard Burger gelost. Also ja, meine Sonntagsgestaltung ist jetzt auch nicht wahnsinnig.
Der Kai ist übrigens nicht da, weil er sich, glaube ich, die letzten 3 Matches vom FCB nochmal anschaut und 4-mal den Tag von Blue. Nein, er hat wieder angefangen zu studieren. Genau, da muss man das noch gesagt haben. Ja. Also, Sion von Dutz 0-2.
Genau. Wo fängt er an? Ich bin daheim gefahren mit dem Auto und habe sehr lange nachgedacht, was da genau los ist. Und vor mich so das Fanliedli gesummt, was heisst, dass es völlig wurscht ist, wie die Resultate sind, aber dass man immer dabei bleibt und so weiter. Und aus dem USA eigentlich der überlegt, dass man schon mal jetzt muss attestieren, dass der FC Vaduz einfach einen guten Job macht. Die sind in der Jahrestabelle 21 hinter IB und mit Vorsprung von allen anderen Teams das zweitbeste Team. Die haben jetzt St. Gallen geputzt, die haben jetzt Sion geputzt und die machen es einfach relativ gut. Die sind körperlich sehr zweck, die sind bis in die alleräusserste Faser motiviert, pushen sich den ganzen Match gegenseitig, sie sind taktisch sehr gut eingestellt. Die haben, und das ist wirklich sehr lustig, die haben Typ oder Assistenztrainer wahrscheinlich, wo jeweils an der eigenen Strafraumhälfte im Stadion, also am Rand steht und die Spieler immer anweist, wenn sie laufen sollen, also attackieren und wenn nicht. Und er organisiert quasi da von der Tribüne unten, organisiert er die ganze Manndeckung und die Räumdeckung und das Pressing. Und es ist sehr, sehr interessant, das zu beobachten. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Clubs so der Fall ist, aber ich habe das jedenfalls noch nie so gesehen.
Also wie im American Football, so ein Defense-Coach.
Genau. Absolut. Also ich war sehr überrascht gewesen, aber irgendwie das...
Geht im Rheinpark immer und in anderen Stadien während Corona besser, oder?
Genau. Und sonst im vollen Statusweise wahrscheinlich eher weniger gut. Gut, Vaduz macht verschiedene Verhältnisse einen guten Job, das ist mal das Erste. Und dann ist es halt einfach so, dass die Mannschaft vom FC Sion einfach, sie ist nicht besser. Sie ist auch nicht schlechter als Luzern oder Lausanne oder Vaduz, aber sie ist einfach auch nicht besser. Und jetzt ist sie doch ein paar Jahre verschont geblieben von dem Abstieg oder von der Barrage, weil es immer irgendwie noch Mannschaften gab, die noch schlechter war. Es sind immer Teams getroffen, die man nicht erwartet hätte, mit dem FCZ, mit GC. Und jetzt ist der Moment da, wo man sich einfach mal eingestellt hat, okay, es ist durchaus realistisch, dass der FC Sion absteigt. So, und jetzt kann man sagen, warum ist das so? Aber das Team ist zu wenig gut. In der Clubführung herrscht seit der Barthélemy Constantin, der Sohn vom Präsidenten, Sportchef, ist schon eine Art Durcheinander in der Kaderzusammenstellung, wo einfach nie mehr funktioniert seit bald 5 Jahren. Und das wirkt sich halt aus. Und ich habe das hier im Podcast schon mal gesagt, man ist früher immer grandios gescheitert mit wahnsinnigem Tohuwabohu links und rechts und mit irgendwelchen Skandalen, aber mit irgendwelchen guten Spielern. Und ich kann mich an die letzte Saison zurückerinnern.
Aber nur ganz schnell, Samuel, du hast ja nicht das Gefühl, dass der Barthélemy irgendeine Verantwortung trägt, dass es wegen ihm nicht so soll funktionieren, sondern er ist einfach der fiese Papa. Oder? Und es ist ja schon der Christian Constantin selber, der entscheidet, was geht und wie es geht. Und es passiert nichts ohne ihn. Und er entscheidet am Schluss alles.
Ich bin ja sitze ja nicht am Küchentisch, aber ich würde behaupten, dass es nicht so extrem ist. Weil, wenn man sieht, was der Christian Constantin für ein Autonomiebedürfnis hat, kann man davon ausgehen, der Barthélemy hat das auch. Und wenn der Barthélemy jeden Tag von seinem Vater beschnitten würde, in dem Bedürfnis nach Autonomie, dann würde er den Job auch nicht mehr machen. Und es gibt Hinweise darauf, dass der Barthélemy zwar die ganz grossen, dicken Fisch nicht kann entscheiden kann, aber dass er doch im Kleinen, im Alltagsbetrieb, bei mittelgroßen Transfer eine Entscheidungsmacht hat.
Aber das komm, er ist so. Doch einfach der Seelsorger für die Spieler, die können sich bei ihm ein bisschen ausgrennen. Ich meine, was will er sonst machen, wenn er den Job nicht mehr machen beim FC Sion? Dann müsste er irgendwie etwas normales schaffen.
Ja.
Und ich meine, also Samuel, also
ja, vor ihm ist die... Also der schafft ja euch. Also,
ja, aber vor ihm ist Kaderplanung beim FC Sion ist auch unter dem Constantin Senior ist auch immer sehr chaotisch gewesen. Also es ist jetzt nicht so, dass sich viel hat verändert seitdem.
Das stimmt allerdings. Was wiederum mit der ganzen Clubstruktur zuhört. Was ich noch sagen wollte, aber früher sind wir grandios gescheitert und heute sind wir einfach ein unterdurchschnittlich gutes Super League-Team.
Also heute
und das ist sehr schmerzhaft.
Strukturiert scheitern statt grandios.
Genau. Wir brauchen irgendwie so einen Defensiv-Coach, der uns dann hilft, irgendwie nur 1-0 zu verlieren.
Aber das hat, das man, doch ein Italien, für das haben wir doch italienische Fußballtrainer erfunden, oder nicht?
Ja, ja. Ja, es ist im Vergleich zur letzten Saison, wenn du das Gefühl von der Niederlage, die Art von dem Schmerz unterscheidet sich stark, wenn du mit einem Baitim Kasami, mit einem Bastian Thoma, mit so Pseudostars wie Sedou Doumbia und Alex Song verlierst, ist das vom Gefühl her völlig ein anderer Schmerz, wie wenn du mit der Gurkentruppe jetzt verlierst. Es ist so hoffnungslos jetzt und das tut sehr weh. Und,
ist das so eine Gurkentruppe? Ich meine, ich habe die Mannschaft in Zürich gesehen vor einer Woche, wo es ein grossartiges 1-1 gab. Ich glaube, der Match war mit dem Hund. Und Sion hätte diesen Match einfach müssen gewinnen. Also ich meine, wenn der Anto Gürgic seine zwei riesen Chancen nur eine macht, dann gewinnt sie den Match. Dann ist es nämlich 2-0 und dann ist es erledigt. Oder? Also ich glaube, so schlecht, wie du jetzt machst, ist sie auch nicht. Ich glaube einfach, der Trainer kann mit denen, ich glaube einfach, das Problem ist auch mit dem Trainer, dass er, ich habe das letzte Mal schon gesagt, dass er ein Spieler, den ich viel halte von dem Matteo Tosetti, dass er einfach nicht fähig ist, so einen Spieler einzubauen, dass der kann Leistung bringen, als Beispiel.
Also, sehe ich anders. Der Tosetti, wenn er ja wirklich gut wäre, wäre er bei IB und nicht bei Sion. Das kann man ja sehr klar sagen. Wenn IB dann quasi das Vorrecht auf alle Turnschutter, wenn der Matteo Tosetti, wenn der Christoph Speicher, Sportchef von IB, den Matteo Tosetti würde attestieren, dass er von Hecheren nicht mehr spielen kann, hätte er ihn ja geholt. Das ist ja völlig klar. Hat er aber nicht gemacht, darum spielt er jetzt in Sion.
Der Tosetti hat auch schon ein gewisses Alter. Ich meine, wenn er die Leistungen mit 20 bei Thun hat gezeigt, dann wäre er vielleicht zu IB, aber in seinem Alter war er natürlich nicht mehr ein interessanter Spieler für IB.
Ja, also sorry, aber du sagst
aber also, es ist schon so, also, ich meine, schau mal die Mannschaften drumherum an von Sion. Also Sion hat da durchaus noch die deutlich bessere Mannschaft. Und, aber es ist ja auch...
Nein, wieso also, sagt man das immer? Das stimmt einfach nicht.
Ach komm jetzt, also Anton Gürgic würde überall sonst spielen, außer vielleicht noch zu Bern, aber den könnte man auch noch irgendwie in Basel brauchen.
Das stimmt, wir brauchen ja, in Basel aber, braucht es noch einen im Zentrum, glaube ich.
Das ist ja nicht entscheidend. Da hat es sicher einen ein oder anderen begabten Spieler in dem Kader drin, aber es geht doch um die Zusammensetzung von einem Team. Und was brauche ich als erstes? Ich brauche einen 18 und ich brauche Hierarchie. Sion hat keinen überragenden Goalie, ist sehr jung, unerfahren, macht immer wieder mal so ein bisschen Halbpatzigkeiten. Man hat keinen klaren Abwehrchef, man hat keinen klaren Chef im Mittelfeld und man hat keinen Stürmer voran mit einer gewissen Erfahrung, die regelmässig tüpft. Das fehlt. Es fehlt ein Achse. Und es fehlt eine klare Hierarchie. Wer ist der Chef der Mannschaft? Wer sind die Leader von diesem Team? Und wo sind die aufstrebenden Jungen? Es fehlt an Hierarchie. Es fehlt an der Zusammenstellung und zum Tosetti, sorry, aber die physischen Schwächen, die er hat im Tempo, in der Körperlichkeit, also
krass. Wir lassen Tosetti sein. Nur in der Jahrestabelle, die du ja angesprochen hast, wo IB im Jahr 2021 23 Punkte hat und der FC Vaduz als zweite 15 Punkte, ist Sion gar nicht so hoffnungslos. Dort sind sie Sechste mit 10 Punkten.
Sind alle anderen sind noch gleich. Also IB und Vaduz sind vorweg. Also IB ist vorweg, dann kommt Vaduz mit Abstand und dann sind eigentlich alle gleich.
Und dann kommt Luzern mit 12 Punkten, wo noch ein Spiel weniger hat. Also auf klarem Kurs, auf Rang 2 in der Gesamttabelle. Dann St. Gallen, Zürich, Sion, Servet, Basel, Lausanne und ganz unten mit den meisten Spielen und den wenigsten Punkten der FC Lugano, wo es auch nicht mehr so gut läuft, seit wir nochmal abgelobt haben.
Das ist doch immer das Gleiche. Nein, aber es gibt doch einen ganz grossen Unterschied zwischen Sion und Vaduz. Vaduz weiss vom ersten Tag an, es gibt nur ein Ziel, nicht abzusteigen. Und die können auch eine Ruhe bewahren, wenn sie ganz eine lausige Vorrunde spielen, weil es ist nicht überraschend. Und das ist ihren grosser Vorteil. Und sie haben jetzt eine Überzeugung entwickelt, wo der Trainer Mario Frick verbreitet, dass sie zu 100% überzeugt sagen, sie schaffen das. Und entsprechend haben sie eine Mentalität. Ich meine, du siehst, wenn du die zwei Spiele nimmst von Sion gegen Vaduz innerhalb von kürzester Zeit, dann haben sie 3-2 verloren das erste Mal im Wallisunnen. Hinter einem Goal in der 96. Minute, wo der Goal in den Büchel, ja, weiss, den Böllen müsste er heben. Gestern hat er gelingt ihm eine riesen Parade, wo er beim Stand von 0-0 den Böllen vom Tosetti noch am Innenpfosten lenkt. Und das sind so die kleinen Unterschiede im Moment zwischen diesen zwei Mannschaften. Könnte man auch mal ganz einfach sagen. Ich sehe es nicht so dramatisch wie der Samuel. Ich glaube einfach, in Sion wird sich einer müssen speziell Gedanken machen über seine Situation, und das ist der Trainer. Weil solange er nicht mehr aus dem Material rausholt, das vorhanden ist, wo ich nicht so schlecht anschaue wie du, Samuel, dann ist er auf einer gewackeligen Position.
Ja, und also, und es ist immer so, Vaduz erinnert mich auch so in Wesensart an FC Thun, und die haben natürlich auch immer von dem profitiert, oder? Um sie herum ist die Welt zusammengestürzt und sie einfach Ruhe bewahrt und haben oft dann eben auch irgendwie hinten raus in der Endphase der Saison, haben sie noch einen Boden gut machen können. Aber ja, bei Sio ist es dann auch immer so gewesen, eben früher oder später wird irgendwie dann noch der Trainer ausgewechselt, das kommt jetzt dann gleich auch wieder. Da muss man, glaube ich, kein Hellseher sein, und dann haben sie dann vielleicht gleich noch Qualität, um wie fast immer oder wie immer in den letzten Jahren irgendwie sich noch zu retten. Wobei, vielleicht ist es auch einmal einfach wirklich das Jahr zu viel gewesen, wo man unten innen gesteckt
hat. Oder oben innen, oder man weiss eben gar nicht, wo das der FC Luzern ist. Dominik, du hast ihn gesehen gegen deine Berner. Was ist das jetzt für eine Mannschaft? Ist das jetzt eine, die gegen den Abstieg shootet, oder ist das eine, die der FCB auf Rang 2 angreift, wie unsere Karten vorausgesagt haben?
Nein, für mich, das gestern ist wieder relativ schwierig, also sie haben es gut gemacht, wobei, ich meine, IB hat wieder 7 Spiele gewechselt, IB hat mit einem Galdino auf dem Flügel gespielt und so weiter und hat ja eigentlich alles im Griff gehabt, also Luzern hat insgesamt 2 Torschüsse gehabt, die sind, also auf das Goal, die sind beide rein, also, aber für mich, sie machen es gut, und im Vergleich zu anderen Clubs sehe ich einen Trainer, wo ich finde, ist ein feiger Trainer. Sie wissen jetzt so ein bisschen, was sie her wollen. Sie sind so langsam im Aufschwung, und ich habe es, glaube ich, schon in der letzten Sendung gesehen. Also ich sehe die noch weiter nach vorne gehen. Also ich sehe die wirklich, ich schließe nicht aus, dass die noch in die Top 3 kommen. Weil eben, sie haben ja durchaus so Qualität. Ich meine, Schalb ist ein super Fußballer. Sorgic ist seit Jahren, wenn er in der Schweiz ist, ist er einer der besten Stürmer in der Super League. Sie haben noch so Figuren. Ja, ich finde, sie machen es gut. Und die werden auch in dieser Liga werden sie auch wirklich noch weiter raufkommen.
Also zur Winterpause habe ich ja zur Erheiterung von uns allen die Shotmap von Filip Ugrinic rumgeschickt, oder? Ich weiß nicht, wer sie alle bekommen von mir. Ich mache die noch in Newsletter rein, damit ihr wisst, was wir schwätzen. Der schießt ja gestern ein wunderschönes Goal. Aber wenn man so schaut, von wo das er normalerweise schießt, also er schießt eigentlich ab eigenem 5-Meter-Raum wird geschossen. und entsprechend sieht das dann auch aus. Und wenn man dann sieht, was er eigentlich, also was all seine Schüsse zusammen irgendwie, was man da an Goal würde erwarten, dann kommt man irgendwie pro Schuss auf irgendwie 1% Wahrscheinlichkeit, dass er reingeht. Aber gestern ist er reingegangen. Ein schönes Goal. Well done.
Nein, ich meine, du musst ja die Tabelle nur anschauen. Wenn du lange 2 Siege, dann bist du plötzlich schon fast am zweiten dran. Und wenn du zweimal verlierst, dann droht schon wieder der Barrageplatz. Also es ist sehr, sehr unberechenbar alles. Und das hat einfach schlicht und ergreifend mit Corona zu tun und den vielen Verletzungen. Wo, hä? Was hast du?
Thomas, das ist doch in den vergangenen Jahren immer
an uns gewesen.
Ab meiner Vehemenz. Das ist eben IB, ja. Wir sind voll dran in diesen Zweikämpfen. Was
du
sagst.
Du bist IB jetzt.
Ja, das ist...
Nein, das spiegelt doch nur vielleicht noch in einer akzentuierteren Form das, was in den vergangenen Jahren im Schweizer Fußball passiert ist. Hinter IB, hinter Basel, ist einfach die totale Willkür. Es ist völlig wurscht, wer gegen wer shootet. Die Höchs und Dives wechseln sich ab. Und am Ende der Saison ist halt einmal der FC Lugano wieder vorne platziert. Einmal ist der FC Luzern und nie ist der FC Sion. So. Aber es ist ja alles, es ist ja Hans, was Heiri, wer da gegeneinander spielt. Also Zürich hat irgendwie St. Gallen schlagen und dann verlieren sie gegen Vaduz und Sion könnte in Zürich gewinnen und verliert auch gegen Vaduz. Es ist so, es ist völlig wurscht. Und ja, das ist kein gutes Zeichen für den Schweizer Fußball und lässt es noch ein bisschen auf die Beliebigkeit schliessen.
Und auf Rang 2 ist immer noch der FC Basel, der seit 5 Pflichtspielen nicht mehr gewonnen hat. Und ich habe schnell geschaut auf die Tabelle, sie können auch am Mittwoch gegen IB verlieren. Das ist eine Möglichkeit, Dominik, die besteht, oder?
Die besteht immer, ja. Man muss eigentlich nicht, ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das ist, genau.
Mhm. Und selbst dann, ich glaube, werden die anderen genauso schauten, dass der FCB immer noch Zweiter ist. Wahrscheinlich, was mathematisch glaube ich nicht möglich ist, ist, dass sie jetzt nie mehr gewinnen und trotzdem Zweiter bleiben. Ich glaube, das ist nicht möglich. Aber das kann vielleicht jemand von euch draußen ausrechnen. Wenn wir noch zum FCB kommen?
St. Gallen wird sehr weit weghauen am Mittwoch und dann hast du einen neuen Tabellenzweiter.
Sicher. St. Gallen ist so
stark. Ich bin jetzt so angesteckt vom Samuels inneren Vehement, dass ich die Prognosen einfach mal todesmutig abgebe.
Aber Servet ist jetzt auch brutal in Form und Servet schaut eigentlich im Schnitt immer unentschieden.
Gut, darum haben sie jetzt Zürich 3-1 geschlagen. Lasst
uns doch noch ein bisschen in meine sonnige Heimatstadt blicken. Der Bernhard Burgener war ja gestern auf Blue für 40 Minuten. Und wer sich das nicht angeschaut hat und 40 Minuten mit Popcorn will vor dem Fernsehen sitzen, soll das doch mal machen. Also es war eigentlich ein Gesamtkunstwerk, die Sendung, muss ich sagen. Und ich habe einen Einspieler vorbereitet, der ist ein bisschen länger als unsere normalen Einspieler, aber das liegt auch daran, dass der Herr Burgener häufig ein bisschen mehr andert in seinen Aussagen und man muss sich ein bisschen konzentrieren, aber ich habe es trotzdem interessant gefunden, was er hier gesagt hat. Und zwar geht es hier spezifisch um den Fabian Frey und um den Valentin Stocko.
Vielleicht, ich glaube, was ganz wichtig ist, ich muss Verantwortung tragen. Sie haben vorhin etwas aufgesprochen. Es ist gut, dass Sie nicht gerade 100% Gas geben. Sie haben noch weggelassen, was mir das Herz bluten hat. Weil ich habe das eigentlich damals, ich habe diesen Empfehlungen gefolgt. Man hat gesagt, ich habe gesagt, wir wollen wieder mit Basel spielen, mit den Rückholaktionen. Und das ist ja noch zusammen mit Herrn Heitz, ist ja das gewesen, der Marco Strello, der ja gesagt hat, die müssen wir unbedingt holen. Ich habe dieser Empfehlung gefolgt, das ist auch in Ordnung, da stand ich auch dazu. Was mir ein bisschen Herzblut gelassen hat, dass wir dafür den Steffen haben gehen lassen. Das ist die Geschichte. Sie haben sie jetzt verschont, wenn man sieht, wie erfolgreich der zurzeit spielt, oder? Wir haben auf das gesetzt. Jetzt, wenn Sie das ansprechen, wenn ich das bei den Spielern sehe, das ist zentral, oder? Ich erwarte auf unserer Seite, dass jeder das Beste gibt für den Club, da sind sie auch entsprechend zahlt. Und das ist jetzt auch Teil von der Analyse, wo wir natürlich intern mit diesen Leuten sprechen. Aber da bitte ich auch ein bisschen um Verständnis. Das sind unsere Spieler, wir stehen zu unserer Mannschaft. Und was Sie gesagt haben, wir müssen den Punkt finden, dass Sie ihr Bestes geben.
Also das ist der Bernhard Burgener gewesen, ich fasse schnell zusammen. Er steht natürlich hinter seinen Spielern Fabian Frey und Valentin Stocker, findet es aber schade, dass man statt diesen zwei durch Renato Steffen nach Deutschland geschickt hat. Er hat eigentlich lieber Renato Steffen als die zwei und steht aber voll hinter ihnen und auch hinter seinen Entscheidungen, die er aber eigentlich nur abgenickt hat. Ich finde es bemerkenswert, wenn ein Clubbesitzer so im Fernsehen über seine Mannschaft schwätzt.
Ich glaube, das Problem ist natürlich in der Unklarheit von den Aussagen von Herrn Burgener. Es ist rhetorisch sehr schwammig, es meandert, wie du gesagt hast, Florian. Und da kann man natürlich sehr, sehr viel reinterpretieren. Andere Leute reden klar, druckreif und da gibt es kein entweder oder vielleicht. Und das mit dem Burgener kann man sehr viel reinterpretieren. Ich bin nicht sicher, ob er das so gemeint hat oder ob er das so hat wollen sagen. Was Fakt ist, es ist unglücklich. Und es hat noch ein oder andere Wiederaussage aus dem Tag, wo ich eher unglücklich gefunden habe. Aber trotzdem, es ist ein Kunstwerk, der Tag, auch mit dem Zubi, wo quasi so die Motivationscoach-Rolle spielt und einem eher überforderten Moderator und dem Marcel Rohr aus Basel, der sich dann noch quasi im Pyjama zuschaltet und dann voll abheitet über den FCB. Also es ist wirklich krass.
Ist der Chefredakteur von der Basler Zeitung, der früher noch als Sportredakteur über den FCB geschrieben hat.
Genau, der hat da sehr klare Kante gezeigt, berechtigt, wie ich finde. Ich finde es lobenswert, dass Herr Burgener sich dem aussetzt. Das war sehr eine eigenartige Runde. Und er hat doch das eine oder andere Nachvollziehbares gesagt, dass er nicht schon wieder den Trainer wechseln will, dass er seinen Leuten vertraut, dass er muss schauen muss, dass er den Club überhaupt wirtschaftlich jetzt über die Runde bringen kann in der schweren Zeit, dass er immer angekündigt hat, dass er irgendwie auf einem tieferen Level will arbeiten will. Und ja, er kann nicht, rhetorisch ist er nicht wahnsinnig gut, aber ich finde, er hat nicht so einen schlechten Eindruck gemacht, wie es jetzt vielerorts schon wieder verbreitet worden ist.
Rhetorisch ist er nicht viel schlechter als der Zubi, was der Pascal Zuberbühler ist, und der wird ja nur noch als Zubi vorgestellt.
Genau, wie so ein Künstlername.
Wie wenn jetzt die ganze Welt den Zubi will als Zubi kennen. Und ich meine, also er hat einfach einen es bleibt mir jetzt das Wort Vehemenz an den Tag gelegt, wo ich mich frage, ob das für so eine Sendung angemessen ist. Also wenn in einem quasi ein aufgebrachter Fansprecher ist, hat er da gewirkt. Also seine rhetorischen Fähigkeiten, die sind jetzt also auch nicht wesentlich ausgefiltert, wie die von Bernhard Brugg. Dann könnte man an dieser Stelle auch sagen.
Also gut, wir haben ja auch unsere A's und M's und so weiter.
Genau. Aber zwischen ihnen klingt uns mal noch ein Akkusativ oder ein Dativ.
Es ist natürlich schon so gewesen, dass der Herr Burgener irgendwo durch verschont worden ist. Also ich meine, wenn man wählte, könnte man natürlich auch sehr krass auseinandernehmen. Das ist gestern nicht passiert. Das
ist also verschont worden? Also
Oh, habe ich auch gefunden. Also mir ist eher, der Zubi ist schon eher, ist jetzt eher auch noch nett gewesen, hat mich gedacht. Also da hat es natürlich noch viel mehr Angriffspunkte, wo man den Finger noch viel stärker in die Wunde auch können drücken. Also.
Ja, habe ich schon gefunden.
Also verlassen wir doch die Meta-Ebene. Was dir, glaube ich, Samuel auch passt hat, es ist dort gewesen, wo es darum der Trainer gegangen ist, wo er aufgezählt hat, warum dass man den Trainer eigentlich noch gar nicht beurteilen kann. Keine Vorbereitung, Quarantäne, immer noch keine Vorbereitung, wieder Quarantäne und ganze Haufen verletzte Spieler. Und ich finde, das als Clubleitung ist das ein legitimer Grund, zum sagen, man kann da eigentlich noch gar nicht wägen und für gut oder für schlecht befinden. Wenn die Volksseele draussen natürlich kocht und sagt, er hat den schlechtesten Schnitt irgendwie seit dem Gimatte. Ich weiß, ich kann auch noch mal erinnern, liebe Grüße raus an ihren alten Säck und Säckinnen. Aber dort, finde ich, haben seine Aussagen Sinn gemacht und sind auch recht kohärent gewesen. Das andere ist halt einfach ein bisschen Aufguss von all dem, was immer wieder kommt. Man hat es schon immer gesagt, und es ist wichtig, und junge Spieler, und man muss reduzieren, und Corona ist schwierig. Ja, ich weiß jetzt nicht sehr viel mehr.
Wenn jetzt Sie zwei aus Bern und aus dem Wallis behauptet, er sei gestern noch schonend angelangt worden, der Burgener, was hätte man dann ihm noch mehr müssen vorwerfen, als das der Chefredakteur von der Basler Zeitung gemacht hat?
Ich sage ja, der Marcel Rohr hat eine sehr gute Rolle gespielt, als das, was er noch irgendwie gebraucht hat. Aber der Zubi, das war irgendwie Kalenderspruch-Rhetorik gewesen, hat noch alle Sätze zweimal wiederholt, so in seiner Goalie-Pose. Also, es hat ja überhaupt keine Tiefe erlangt, die Vorwürfe von ihnen. Er hat einfach irgendwas geschwafelt, fragen, ja, die Fans sind unzufrieden und so. Also, ja, logisch sind sie.
Oh, und der Burgener hat ja wirklich, wie viel war es? 40 Minuten waren es etwa gewesen, oder? Und da hat er einfach wirklich in diesen 40 Minuten, egal jetzt, wie es kommunikativ war, aber auch sonst, hat er ja bewiesen, dass er eigentlich von Fußball nicht so viel versteht, oder? Also schon nur eben die Aussage gegen Steffen. Also ich meine, der Steffen wäre ja trotzdem, auch wenn man gesagt, ja, bleib in Basel und so weiter, wäre ja nicht in Basel geblieben, oder? Also wenn man in die
Bundesliga
ja, aber abgesehen von dem, und das ist ja das grosse Problem beim FC Basel, bei dem Konstrukt, wie es jetzt ist, oder? Ich meine, dass er hat den Club gekauft, er kann den besitzen, das ist alles, das ist sein gutes Recht, er kann mit dem eigentlich auch machen, was er will. Aber was halt wirklich fehlt in Basel, ist wirklich eine starke Figur. Ich meine, der Hans-Uli Reiss, der Besitzer von IB, der ist jetzt auch nicht der grösste Fußballfachmann, der hat auch noch andere Interessen. Aber der wäre auch nie in so einer Sendung und der würde auch nie über einen Club so reden. Der hält sich im Hintergrund als Besitzer, oder? Und der FC Basel braucht doch endlich eine starke Figur, die eben die Rolle spielen kann, die eben endlich auch mal bei einem Interview nach einem 2-6 gegen Winterthur im Cup herstehen kann, oder? Und da tut mir das Forza durchaus auch leid. Ich meine, er macht sicher jetzt auch nicht den besten Job, aber er ist sicher auch nicht der einzige Schuldige an diesem ganzen Debakel. Und da braucht es ja mal endlich eine Figur, die sich wieder Basel hinten dran versammeln könnte und die eben auch mal die rhetorischen Fähigkeiten hat, auch das Fachwissen, um eben in einer Lage herzustehen.
Ich glaube, das ist der grosse und entscheidende inhaltliche Fehler vom Burgener. Da ist er einfach total letzt, dass er das Gefühl hat, es bräuchte keinen Sportchef. Als Puffer zwischen Trainer und Clubführung, als Puffer zwischen Trainer und Öffentlichkeit, als Oberfigur, so wie du das sagst, Dominik, dass er findet, das bräuchte es nicht, das ist eine totale Fehlschätzung, meiner Meinung nach.
Wobei, gell, in Bern, Dominik, du sagst jetzt Debakel von Bern aus, Basel ist immer noch Zweiter, oder Thomas? Ist es Debakel?
Es ist einfach nicht gut. Es langt einfach nicht.
Das ist in Basel normalerweise Debakel.
Dann ist das halt in Basel ein Debakel. Dann haben die eine eigene Terminologie. Es ist einfach nicht gut. Hm. Und es ist immer die alte Frage, das ist eine Frage, wo man bei Schalke sich auch stellen kann. Ist es eigentlich gut oder ist es schlecht, dass keine Zuschauer rum sind?
Das haben wir uns das letzte Mal auch schon gefragt, oder?
Ja, das ist einfach wirklich ganz eine zentrale Frage, wenn es um die Atmosphäre rund um den Verein geht, wie viel das da Druck kommt von den Tribünen auf eine Mannschaft, wenn sie derart desolat auftritt wie gegen Winterthur beispielsweise.
Ich bin mir eben gar nicht sicher, ob sich der Druck vollumfänglich auf die Mannschaft würde entladen.
Ist egal, wohin dann. Möglicherweise würde dann auch die VIP-Loge sich umlagern. Das kann gut sein. Aber es würde wahrscheinlich der Mannschaft möglicherweise im Moment mehr schaden, wenn es Zuschauer hätte, als ohne.
Ich finde einen interessanten Punkt, was der Burgener am Gespräch gesagt hat und was er sonst viel sagt, ist, wird die auf einem tieferen Niveau fahren und so weiter. Und ich glaube, das ist in Bezug auf Basel sehr ein interessanter Punkt. Also da ist jetzt jemand, der den Anspruch will abdrucken. Also für den Burgener ist es okay, Zweiter zu werden. Und irgendwann, wenn das jetzt noch lange so weitergeht, und der Burgener das Mantra wiederholt, von wegen es ist okay, Zweiter zu werden, wird man sich irgendwann in Basel auch sagen, ja, es ist okay, dass wir Zweiter werden. Und so, das tue ich mir sehr gefährlich für eine Stadt wie Basel mit so einer stark fußballbezogenen Identität, dass man sagt, okay, wir lehnen das zu, dass jemand kommt und sagt, es ist okay, wenn man Zweiter wird.
Also ich glaube, es wäre auch überhaupt nicht gut für den Schweizer Fußball. Also ich hoffe, es gibt gleich mal den Klapp in Basel, dass sich dort irgendetwas wirklich verändert. Weil es ist ja so, also wenn es so weitergeht, ich meine, der Fall, der wird sich fortsetzen. Also ich sehe da irgendwie in dieser aktuellen Konstellation sehe ich keinen Ausweg. Und Basel, man tut sich jetzt noch auf den Göpsig vor eineinhalb Jahren gegen Elf zu tun, tut man sich so ein bisschen behaftet, das ist okay, man tut sich gegen den Exploit letztes Jahr in der Europa League darauf behaftet, dass man dort die Viertelfinale ist gekommen. Und ist irgendwie auch noch stolz darauf, dass man irgendwie UEFA-5-Jahreswertung immer noch der beste Schweizer Club ist. Und, aber nicht der zuverlässigste, gell, Florian, wie ich geschrieben habe.
Sperren Widerspruch aus Basel zu deinem Text in der Sonntagszeitung, ja, genau.
Nein, aber es ist ja so, also ich meine, wenn du einen Geburtstag machst, Florian, oder, und du lässt einen Basler und einen Berner ein und der Berner kommt fünfmal an deine Party und der Basler kommt dreimal, wer ist jetzt der Zuverlässiger?
Ich weiss.
So habe ich es gemeint, oder? Und man tut sich irgendwie noch auf so Sachen, behaften,
in
oder?
In deinem Beispiel bringt der Berner immer ein Flasche Bier mit.
Und genau, der Rang jetzt halt irgendwie 5 Champagner
rein ist oder genau, so. Der Basel, wenn er kommt, genau, dann sind es mindestens 5 Jahrgangs-Champagner, genau.
Oder man tut sich irgendwie alles noch schön reden mit so Sachen, oder? Und man kann sich das immer noch schön reden, oder? Auch eben von der Clubführung von der Besitzer so gesagt. Aber wenn man so weitermacht, dann geht es so weiter und irgendwie, es bräuchte doch einen zweiten Club in der Schweiz. Also die Entwicklung, die wir jetzt erleben, die ist überhaupt nicht gut, oder? Und die führt eben auch dazu, dass die Super League in der UEFA 5-Jahres-Wertung, die eben massgebend ist für die europäischen Plätze, Startplätze, halt wirklich auch einen sehr schweren Stand hat.
Jo, und dann ist die Meldung gekommen, dass der Valentin Stocker beim FC Basel suspendiert wird, dass der Captain vorläufig nicht mehr mittrainiert. Und wir sind halt schon durch mit der Sendung. Die anderen sind wieder gearbeitet. Samuel Burgener hat irgendwie im Wallis der FC Sion gerettet. Und es bleibt jetzt halt an mir, hier einfach kurz festzuhalten, Nein, es ist nicht so gewesen, wie es der Samuel vermutet hat, dass es an den fehlenden kommunikativen Fähigkeiten von Bernhard Burgner gelegen wäre, dass der auf Blue, auf dem Fabian Frey und vor allem auf dem Valentin Stock umeinander geritten ist. Da war also etwas im Busch gewesen. Und ja, der Dominik hat mit dem Blick aus Bern recht behalten. Solange es nicht zum ganz grossen Touch kommt beim FC Basel, wird der Club vermutlich einfach immer und immer wieder für grosse und noch ein bisschen grössere Schlagzeilen sorgen und vielleicht immer noch ein bisschen mehr Rückhalt in seiner eigenen Region verlieren, weil die Leute nicht mehr genau begreifen, wer was, wie, wo, warum und zu welchem Zeitpunkt entscheidet. Und es ist auch interessant, dass unter der Führung von Bernhard Burgner jetzt nach dem Alex Frey, Marco Strello mit dem Valentin Stocker schon der dritte sehr grosse Name im Streit zu scheiden scheint, wo für die alte, glorreiche Zeit steht, wo noch gar nicht so lange her ist von diesem Club. Irgendwie scheinen die alten Helden und die neue Führung, das scheint irgendwie nicht gut miteinander zu funktionieren. Gut, der Valentin Stocker ist noch im Club, vielleicht rauft man sich noch irgendwie zusammen. Man hat ja schliesslich erst gerade im Sommer mit diesem Spieler einen neuen Zweijahresvertrag gemacht, weil der ein bisschen öffentlich mit dem FC Luzern geliebäugelt hat und man dort das Gefühl hatte, dass man es sich nicht leisten kann, wegen der öffentlichen Meinung, dem Spieler keinen neuen Vertrag zu geben oder ihn gerade auf Luzern zu verlieren. Jetzt scheint man der Meinung zu sein, dass es mit der öffentlichen Meinung durchaus funktioniert, wenn man den Spieler suspendiert, wo sich in letzter Zeit recht kritisch gegenüber ist es der Spielstil gewesen? Ist es die Clubführung gewesen? Ist es alles gewesen? Man hat es ja nicht genau gewusst. Es war eine allgemein Fundamentalkritik gewesen, die Valentin Stocker jeweils vor der Fernsehkamera geäussert hat. Offensichtlich war es zu viel gewesen für die Führung. Und am Mittwoch kommt IB ins Jockeli. Und es hat keine Zuschauer, die ihre Meinung kundtun im Stadion. Aber ja, im Moment gerade WhatsApp bekommen, dass am Montag, am 6 Uhr oben auf dem Barfi, etwas soll passieren, dass die Fans sich versammeln, trotz Corona und mit Masken. Und was am Mittwoch passiert, das werden wir ja dann sehen. Es bleibt spannend beim FCB. Und wir gehen jetzt hier halt einfach wieder zurück in die Sendung, wie sie heute Morgen aufgenommen worden ist. Der Thomas traut mir ja nicht zu, dass ich ein Programm habe, das mir anzeigt, wie lange das wir aufnehmen. Ich weiß nicht, ob er das Gefühl hat, dass ich immer so mit der Hand so mitdrehe oder ob das irgendwie auf einem Kassettli ist oder so.
Du hast ein Sanduhr, nehme ich
an. Das Kassettli klemmt einfach nach einer Stunde. Macht so. Genau, also wir haben unsere Stunde wieder erreicht. Ich danke vielmals fürs Mitschwätzen. Ich danke vor allem vielmals, dass ihr draußen zuhört, uns immer noch. Wenn ihr mir schreiben wollt, florian.ratz@tamedia.ch oder über unseren Insta-Kanal, der jetzt diese Woche auch wieder mal bedient wird, nachdem ihr letzte Woche wirklich nicht in den Bildschirm hineinschauen könnt. dritte.halbzeit.podcast und per Mail hat mir der Stefan unsere Soundschnipsel fürs Outro geschickt. Danke vielmals, lieber Stefan. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ciao zusammen.
Niederlagen tun immer weh, das ist normal. Und darum, ja, es tut weh. Ja. Ja. Sie sind mutig gewesen. Das geht auch mit Druck innerlich um. Dass der Kopf dann müde wird. Dass man den Jungen muss vertrauen und sein muss. Ich habe Freude. Ich habe Spass. Ich bin überzeugt. Freut Pass, dass wir den FC Basel langfristig wieder auf eine erfolgreiche Fahne bringen. Wir nehmen den Kampf an.
Und gerade wo die Sendung fertig war, hat uns noch die Eilmeldung vom Zubi erreicht. Aber nach der ist wirklich Schluss. Ciao zusammen.
So, ich habe es hinter mir, meine Dampfbügelung. Bevor wie das alles gelaufen ist alles super gegangen. Und es ist wirklich ein Kinderspiel, glauben wir.